bin ich wieder ganz schön ins Schwitzen gekommen hier beim Spielen. Aber es ist schön, wieder singen zu können. Und heute schließen wir unsere Predigtreihe ab zum Nehemia-Buch. Und deswegen habe ich die Mauer nochmal aufgebaut. Und abschließen möchte ich mit einem ganz tollen Text, wo gefeiert wird am Ende der Stellung der Mauer in Jerusalem. Und da geht es um Freude. Freude ist etwas, was uns manchmal ganz leicht so im Alltag vergeht. Und zwar so gerade uns Deutschen, obwohl wir zu dem Land gehören in der Welt, denen es fast am besten in der Welt geht. Und wir gehören, wenn man so Zufriedenheitsstufen abfragt in den Ländern, zu denen, die ganz unten rangieren, interessanterweise. Und man kann auch was dazu beitragen, dass man sich die Freude vermiest. Ich habe mal... Kommt gleich, alles klar. Ist egal, ich lese es vor. Jemand hat mal 7 Tipps veröffentlicht, wie man sich die tägliche Freude vermiest. So was Richtiges für uns Deutsche. Erstens, das Leben ist eine harte Sache. Man kann nicht früh genug damit beginnen, alles zu bejammern. Fang am besten sofort an. Zweitens, statt den Tag mit Gott zu beginnen, denke jeden Morgen über die Schwierigkeiten des Tages nach. Ebenso nützlich ist es, vor dem Einschlafen darüber nachzudenken, damit die negativen Gedanken beim Aufstehen gleich zur Hand sind. Drittens, nimm alles persönlich. Der morgendliche Stromausfall ist eine gezielte Aktion gegen dich. Der Bus fährt dir absichtlich vor der Nase weg, um dich zu Weißglut zu bringen und andere Dinge dir begegnen. Nimm sie einfach persönlich. Viertens, sollte dir etwas gelingen, so bewerte den Erfolg nicht zu hoch. Ganz sicher war das ein Zufall. Fünftens, führe eine vergleichende Bilanz über die Bekannten, die ein großes Auto, Haus, Ansehen und so weiter haben. Vermeide jedes objektive Erfassen der Situation dieses Bekannten. Du könntest sonst erkennen, dass andere auch Schwierigkeiten haben. Sechstens, Unangenehmes und Lästiges schiebe möglichst lange vor dir her. Du hast so viel mehr davon. Siebtens, umgib dich und pflege Kontakt mit möglichst vielen freudlosen Menschen. 7 Tipps, um dir die tägliche Freude zu vermiesen. Halte dich dran und du wirst kein guter Zeitgenosse sein. Aber wir wollen ja genau in die andere Richtung. Während wir so leicht die Freude verlieren manchmal in unserem Leben, ist es ja viel wichtiger zu lernen, wie wir Freude wiedergewinnen und mit Freude durchs Leben gehen. Und das schreibt Paulus ja an die Christen in der Stadt Philippi. Freut euch am Herrn alle Wege und abermals, damit sie es nicht vergessen, sage ich euch, freut euch. Philipper 4, Vers 4. Er betont das ganz, ganz stark. Und diese Aufforderung haben Frauen und Männer Gottes in der ganzen Geschichte immer wieder hören müssen. Das müssen wir auch hören, dass wir uns freuen sollen. Und auch das Volk Israel zur Zeit von Nehemia musste das genauso. Und das ist, was hier am Ende der Predigtreihe zum Thema Nehemia nochmal betont werden soll. Die Situation, in der Gott durch den Priester Esra das Volk auffordert, war ja nicht so besonders leicht gewesen. Sie hatten gerade eine ganz anstrengende Zeit hinter sich, hatten die Mauer aufgebaut, waren vielleicht fertig. Sie waren ja aus dem Exil nach Jerusalem zurückgekehrt. Alles noch teilweise in Trümmern, ähnlich wie jetzt in Ahrweiler oder Rheinbach und in Zwistal. Sie hatten aber in einem unglaublichen Kraftakt die Mauer in 52 Tagen wieder aufgebaut. Waren wieder begeistert und ermutigt worden. Sie waren als Volk zusammengeschweißt wieder neu. Aber diese Freude beizubehalten, das ist hier die Herausforderung. Sie haben auf jeden Fall erlebt, dass wenn das Volk Gottes zusammenhält in einer Stadt, und das gilt genauso für Speyer wie für andere Stellen, wie gesagt in den Flutkatastrophen, wo andere plötzlich zusammenhalten, solche Menschen kann kaum jemand zurückhalten. Sie haben das erlebt in Jerusalem genauso. Man hat zusammengehalten. Gott hatte jetzt eine Mauer geschenkt als äußere Sicherheit. Sie brauchten jetzt keine Angst mehr vor Räubern, vor Plünderern zu haben, vor Mördern, vor feindlichen Armeen. Aber damit ein Volk Gottes bestehen kann und mit Freude durch den Weg gehen kann, sind nicht nur äußere Sicherheiten notwendig. Sonst wären wir die freudigsten Christen in diesem Land. Die äußeren Sicherheiten schaffen keine Freude. Dass das passieren kann, auch innere Freude, diese Qualität geistlichen Lebens zu erleben, dazu braucht es mehr. Und in diesem Kapitel 8 und 9 im Nehemia-Buch werden so ein paar Prinzipien weitergegeben, die uns eine Hilfe sein können, diese Freude zu fördern. Ich möchte sie mal nennen, so 4 Vitaminspritzen für die Freude eines Christen. 4 Vitaminspritzen, damit wir da weiterkommen. Also, dich packt die Freude am Herrn wieder. Erstens, wenn du deinen Hunger nach Gottes Wort stillst. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt hier. Ich möchte das mal lesen, ich möchte einige Abschnitte lesen, teilweise mehrere Verse, wo das zum Ausdruck kommt. Da heißt es in Kapitel 8, das ganze Volk versammelte sich geschlossen auf dem Platz vor dem Wassertor und bat den Schriftgelehrten Esra, den Berufstheologen quasi da. Danke, vielen Dank, Klaus, Matthias. Hier haben wir die Tipps. So. Und bat den Schriftgelehrten Esra, das Buch mit dem Gesetz des Mose zu holen, das der Herr den Israeliten vorgeschrieben hat. Am ersten Tag des 7. Monats brachte der Priester Esra das Gesetz vor die Versammlung. Zu ihr gehörten Männer und die Frauen und alle, die das Gesetz verstehen konnten. Vom frühen Morgen bis zum Mittag las Esra auf dem Platz vor dem Wassertor den Männern und Frauen und denen, die es verstehen konnten, das Gesetz vor. Das ganze Volk lauschte auf das Buch des Gesetzes. Der Schriftgelehrte Esra stand auf einer Kanzel aus Holz, die man eigens dafür errichtet hatte. Neben ihm standen rechts Matitja, Shema, Anaya, Uriah, Hilkia und Maasia und links Pedaya, Mishael, Malkia, Hashum, Hashbadana, Zechariah und Meshulam. Esra öffnete das Buch vor aller Augen. Denn er stand höher als das versammelte Volk. Und als er das Buch aufschlug, erhoben sich alle. Dann pries Esra den Herrn, den großen Gott. Darauf antworteten alle mit erhobenen Händen, Amen, Amen. Sie verneigten sich, warfen sich vor dem Herrn nieder mit dem Gesicht zur Erde. Die Leviten, Jeshua, Bani, Sherebia, Yamin, Akub und so weiter, erklärten dem Volk das Gesetz, die Leute blieben auf ihrem Platz. Man las aus dem Buch, dem Gesetz Gottes, in Abschnitten vor und gab dazu Erklärungen, sodass die Leute das Vorgelesene verstehen konnten. Wenn ich eben gesagt habe, wenn du deinen Hunger nach Gottes Wort stillst, dann hatten die am Anfang, ich sag's mal gerade, ungefähr so viel vom heutigen Wort Gottes. Seht ihr das hier? So ein bisschen. 5 Bücher Mose, mehr hatten die nicht. Und die waren begeistert darüber. Und hier wird etwas deutlich. Mehr als die Sicherheit einer schützenden Mauer brauchen Menschen im Volk Gottes die Sicherheit, dass ihr Kopf und ihr Herz Nahrung bekommt, die von oben kommt. Hier ist offensichtlich ein großer Hunger nach dem Wort Gottes entstanden. Ich hatte mal so eine Phase im Theologiestudium wohlgemerkt, wo ich keine Lust hatte, mehr die Bibel zu lesen. Hat man so eine Folge, wenn man zu viel Theologie studiert. Und ich habe es eine Zeit lang einfach gesagt, ich mache das nur, wenn ich Lust habe. Ich lese in der Bibel nur dann, wenn ich Lust habe. Nach ein paar Wochen entstand so ein Hunger bei mir, wieder die Bibel zu, einfach nur schlicht die Bibel zu lesen. Werde ich nie vergessen. Und ich wünsche es jedem, dass dieser Hunger nach Gottes Wort bei jedem von uns da ist, immer wieder kommt. Und es hier sieht es so aus, als würde so ein Magnet sie anziehen. Sie kommen alle zusammen, alle, die alt genug sind zu verstehen. Sie haben gerade durch den Mauerbau die Güte Gottes erlebt. Und jetzt haben sie, das hat offensichtlich den Hunger nach Gottes Weisungen geweckt. Und so bitten sie den Schriftgelehrten, den Theologen unter ihnen, den Esra, den Hohepriester, ihnen aus dem Gesetz Mose vorzulesen. Und wir wissen ja alle, es gibt auch nicht so besonders spannende Stellen in diesen fünf Büchern Mose. Es ist viel Spannendes dabei, aber auch manche langweiligen Listen, sage ich mal. Aber sie haben einen ganz großen Hunger von Gott, was er offenbart hat, zu erfahren. Da wird eine Holzkanzel gezimmert, alle können sehen und hören. Und als dann die Schriftrolle gebracht wird, passiert etwas Überwältigendes, was Überraschendes. Als Esra die Schriftrolle öffnet und vorlesen will, stehen die Leute auf. Das ganze Volk, das da steht. Und das ist mehr als eine äußere Geste. Sie stehen nämlich den ganzen Morgen, und das war ja nicht in Schweden, sondern das ist in Jerusalem, das ist ziemlich heiß. In der prallen Sonne standen die den ganzen Morgen und haben zugehört, wie Esra aus dem Buch Mose vorgelesen hat. Weil sie merken, das ist Gottes Wort. Wenn man das so liest, dann denkt man, das ist ein Riesenrespekt vor dem Wort Gottes. Ich kenne Gemeinden, die beschweren sich, wenn im Gottesdienst manchmal eine Schriftlesung mehr als 5 oder 8 Verse dauert. Das ist wieder zu lang gelesen. Kann man sich ja gar nicht mehr konzentrieren. Geschweige denn, wenn man noch aufstehen muss dazu. Oder die Predigt mal 5 Minuten länger war. Das Problem hatten die hier nicht. Die haben einfach sich begeistert dem hingegeben, in der prallen Sonne den ganzen Morgen gestanden. Und das ist im Grunde genommen dieser Hunger nach dem Wort Gottes, der hier zum Ausdruck kommt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, um die Freude des Herrn zu erleben, von dem Esra später sprechen wird. Und dann, diesen Hunger stillt man nicht mit so einem kleinen Häppchen am Morgen oder einmal im Gottesdienst einmal die Woche, sondern da muss schon mehr kommen, um diesen Hunger zu stillen, den wir haben in unserem inneren Menschen. Ich kenne ein Ehepaar, die sind Missionare in Kenia, und die haben in einem Rundbrief eine Geschichte erzählt, die wollte ich gerne weitergeben. Die fand ich so stark. Schrieben sie: Gestern Abend redeten wir mit unserer Hausangestellten Jennifer über die Bibel. Dabei kam heraus, dass ihre Freundin sie wegen ihrer speziellen Bibel immer wieder neckte. Ich wurde neugierig, schreibt er, Martin Schröder. Ich wurde neugierig und bat sie daraufhin, mir doch ihre spezielle Bibel mal zu zeigen. Etwas verschämt ging sie ins Haus und kam dann damit an. Kein Buchdeckel. Der Text begann irgendwo im 2. Buch Mose. Und ihr Neues Testament hörte mit Offenbarung 13 auf. Für die Nicht-Insider, das Buch Offenbarung hat 22 Kapitel. Also die letzten 100 Seiten des Neuen Testaments waren eine Kaskade von Eselsohren, die nicht mehr glatt zu falten waren, aber die vielen Unterstreichungen und Randnotizen zeigten sofort, dass diese Bibel eifrig gebraucht wurde. So unvollständig und zerfleddert sie auch war. Mir war sofort klar, schreibt er, hier war einfach Abhilfe zu schaffen. Ich hatte vor längerem eine Bibel in ähnlichem Format ausrangiert, aber noch nicht weitergereicht. Und hier war jemand, der sich darüber freuen würde. Ich sagte Jennifer zum Spaß, dass ihre Bibel ja gar nichts über den Anfang der Welt sagt und auch nichts über die Zukunft weiß, in der Gott alle Tränen abwischen wird, die letzten Sätze in der Bibel. Mit so einer unvollständigen und traurigen Theologie könnte man eigentlich nicht leben. Sie meinte scherzend, wie gut es sei, dass die Psalmen in der Mitte der Bibel sind, wie recht sie damit hat. Ich ging dann und holte die, wie gesagt, ausrangierte Bibel aus meinem Studierzimmer, brachte ihr die, ob ihr die wohl gefallen würde. Sie sah sie sich kurz an und führte ein kleines Freudentänzchen auf. So kam Jennifer an eine komplette Bibel und Weihnachten kam zu Jennifer. Eine kleine Gabe, die uns nichts kostete und trotzdem wertvoll genug war, dass jemand darüber jubelte, als wenn er eine große Beute gemacht hat. Als ich diese Geschichte gelesen habe, habe ich gedacht, wann habe ich mich denn über meine Bibel das letzte Mal gefreut? Und dann guckte ich ins Regal, da standen noch 7 andere in unterschiedlichen Übersetzungen und so. Und selbst die eigene, die man hat, so ein Freudentänzchen habe ich nicht aufgeführt. Und vielleicht geht es uns ja auch so. Aber das ist im Grunde genommen ein ganz wichtige Vitaminspritze, um die Freude im Herrn zu erleben, dass man neue Begeisterung bekommt über Gottes Wort. Freude darf dich erfüllen, wenn du deinen Hunger nach Gottes Wort stillst. Der ist da. Jeder von uns hat ihn. Und dieses Wort sind Worte des lebendigen Lebens, wie Jesus das sagt. Zweiter Gedanke. Die Freude. Tja, Klaus, du musst einfach weiterklicken. Die Freude des Herrn packt dich wieder, wenn du verstehst, dass es deine Stärke ist. Und da kommen wir auf Kapitel 8, 9 bis 12. Da heißt es, der Statthalter Nehemia, der Priester und Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sagten dann zum ganzen Volk, heute ist ein heiliger Tag zu Ehren des Herrn, eures Gottes. Seid nicht traurig und weint nicht. Alle Leute weinten nämlich, als sie das Wort des Gesetzes gehört haben. Die waren so berührt, dass sie anfingen zu weinen. Sie sagten, nee, weint nicht. Und Esra sagte zu ihnen, nun geht, haltet ein festliches Mahl, trinkt süßen Wein, schickt auch denen etwas, die selbst nichts haben, denn heute ist ein heiliger Tag zur Ehre des Herrn. Macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten beruhigten das Volk und sagten, seid still, denn dieser Tag ist heilig. Macht euch keine Sorgen. Da gingen die Leute nach Hause alle, um zu essen und zu trinken und auch anderen davon zu geben und um ein großes Freudenfest zu begehen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündet hat. Die Freude am Herrn zu feiern. Und das ist so stark, was hier passiert. Diese Freude ist nicht nur oberflächlich. Hier wird deutlich, sie ist eine Verbindung mit dem, dass man erfahren hat, Gott hat mir vergeben. Diese Freude hat was wurzelt in der Vergebung Gottes. Weil man weiß, ja, Gott hat meine Vergangenheit gelöst. Meine Schuld, die ich irgendwann begangen habe, in unterschiedlichster Weise, hat er vergeben. Er hat sie am Kreuz getragen. Davon wussten die Israeliten damals noch nichts. Aber sie wussten, sie haben es mit einem vergebenen, gnädigen, barmherzigen Gott, der langmütig und reich an Gnade ist, zu tun. Und das schafft eine Freude zum Feiern. Und ich hatte eben gesagt, es gibt kein Volk in der Welt, das so viele Feste im Jahr feiert, so viele Feiertage hat und Feierwochen teilweise, und die sind von Gott angeordnet worden. Weil Gott möchte, dass es uns gut geht. Jesus Mission auf dieser Welt war, der fleischgewordene Gott, der kommt und sagt, ich will euch Leben geben in Fülle. Das ist Gottes Absicht mit für uns. Und wenn man das verstanden hat, dann ist man bereit auch zu feiern. Ja, dich packt die Freude, drittens, wenn du mit dabei bist, Gottes Treue zu verkünden. Das sind die nächsten Verse. Da heißt es, am zweiten Tag versammelten sich die Familienoberhäupter des ganzen Volkes, sowie die Priester und Leviten bei dem Schriftgelehrten Esra, um die Worte des Herrn weiter kennenzulernen. Denn sie fanden im Gesetz, dass der Herr durch Mose geboten hatten, die Stelle, an der es heißt, die Israeliten sollen während des Festes am siebten Monat in Laubhütten wohnen. Wie man sie unterrichtet hatte, ließen sie nun in all ihren Städten und in Jerusalem ausrufen, geht in die Berge und holt Zweige von veredelten und von wilden Ölbäumen, Zweigen von Myrten, Palmen, Laubbäumen zum Bau von Laubhütten, wie es vorgeschrieben ist. Da ging das Volk hinaus, man holte Zweige, baute sich Laubhütten, der eine auf seinem flachen Dach, andere in ihren Höfen, in den Vorhöfen des Gotteshauses, auf dem Platz am Wassertor und auf dem Platz am Ephraimtor. Die ganze Gemeinde, alle, die aus der Gefangenschaft heimgekehrt waren, bauten Laubhütten und wohnten darin. So hatten die Israeliten es nicht mehr gehalten seit den Tagen Josuas, des Sohnes Nuns, bis zu diesem Tag. Und die Freude war überaus groß. Jeden Tag las Esra aus dem Buch des Gesetzes Gottes vor, vom ersten Tag bis zum letzten. So feiert man das Fest 7 Tage lang. Am 8. Tag war, wie vorgeschrieben, die Festversammlung. Also das hätte ich mal gerne gesehen. So eine richtige Campingstadt ist daraus geworden. Man sollte nicht in Häusern, sondern in Laubhütten wohnen. Und Gott ordnet das ein Campingurlaub. 7 Tage. 8 Tage, genauer gesagt. Es ist interessant, weil die Leute verstanden haben, Gott hat das eingesetzt und wir haben es in letzter Zeit nicht beachtet. Wir haben es nicht beachtet, dass Gott das vorgeschrieben hat, damit wir feiern sollen. Also holen wir das jetzt nach. Das ist übrigens ein ganz wichtiges Prinzip. Es gibt manche Menschen, die sagen, boah, ich habe so ein ganzes Leben völlig ohne Gott gelebt. Gott kann mir nicht mehr vergeben. Nein, bei Gott gibt es ein jetzt neu, als wäre nichts passiert. Fang wieder neu an. Was kümmert mich dein Leben? So, jetzt ist der Augenblick. Und das machen die hier. Sagen, wir haben das seit Josua, das ist 100 Jahre her, nicht beachtet. So, jetzt fangen wir damit wieder an. Als wäre nichts dazwischen gewesen. So ist Gott. Er lädt uns ein, neu anzufangen. Und das ist hier so wichtig. Und das Tolle ist hier, hier wird so richtig deutlich, sie verstehen, wer Gott ist und was er mit ihrem Leben tun hat, wie geehrt sie sind, zu diesem Gott dazu zu gehören. Noch eine Geschichte von einem Pastor, der in so einem Rotaria-Club ist und zum ersten Mal dort sich vorstellen soll, weil er neues Mitglied geworden ist. Und er hätte natürlich sagen, ich bin Pastor und ich gehöre zu dieser Kirche, aber er macht das anders. Er macht das anders. Er sagt, ich bin Mitarbeiter in einem global tätigen Unternehmen. Wir haben in Abteilungen in jedem Land der Welt. Unser Unternehmen hat Vertreter sitzen in nahezu jedem Parlament und jeder Vorstandsetage der Welt. Wir führen Krankenhäuser, sind in der Armutsbekämpfung und der Entwicklungshilfe aktiv, in der Schwangerschaftsberatung, an Universitäten, im Verlagswesen, in Seniorenheimen und vielen anderen Einrichtungen weltweit aktiv. Im Grunde genommen kümmern wir uns um unsere Kunden von Geburt bis zum Tod. Unser Gebiet ist die ewige Lebensversicherung und seit 2000 Jahren forschen wir im Bereich der geistigen Herzplantation. Dem Gründer unseres Unternehmens gehören im Grunde genommen der Grundbesitz der ganzen Erde, zuzüglich aller sichtbaren und unsichtbaren Galaxien und Sternenhaufen. Wissen Sie, er weiß alles und lebt überall. Unser Produkt ist kostenlos für alle, die danach fragen. Kostenlos deswegen, weil kein Geld der Welt es bezahlen könnte. Unser alleiniger Geschäftsführer ist in einem kleinen Kaff geboren, hat als Zimmermann gearbeitet, hat niemals ein Haus sein eigen genannt. Er konnte auf dem Wasser gehen, er wurde durch seine Familie missverstanden und von seinen Feinden gehasst und schließlich ist er ohne Gerichtsverfahren zum Tod verurteilt worden, aber nach 3 Tagen auferstanden. Und stellen Sie sich vor, ich habe jeden Tag Zugang zu ihm und bin in engem Kontakt mit ihm. Das ist eine ganz andere Haltung, oder? Wenn man mit so einem Gott zu tun hat und mit dieser Haltung durch die Welt geht, ich gehöre zu demjenigen, dem alles gehört und ich habe täglichen Kontakt zu ihm, dann geht man mit Rückgrat durchs Leben, da ist eine ganz andere Freude und die scheint hier bei Israel zu sein. Sie merken zum ersten Mal, mit was für einem Gott sie zu tun haben. Und da wollen wir feiern. Und das ist bei diesem Text so gut zu sehen. Und ich lade uns ein, genauso durchs Leben zu gehen. Mit einer ganz anderen Haltung, die dann auch auf unsere Freude überspringt. Und noch ein letzter Gedanke, den ich hier noch erwähnen möchte in Kapitel 9. Ich pack die Freude am Herrn wieder, wenn du Schuld bereinigst. Ein vierter Gedanke hier. Einige wissen von euch, ich esse gerne Schokolade. Und früher hatte ich gesagt, das sieht man bei mir nicht, aber inzwischen setzt es auch an. Ich habe aber vor kurzem erst verstanden, wie Schokolade eigentlich hergestellt wird. Das war mir vorher nicht so bewusst. Also Kaffeebohnen, die man zum Beispiel aus Westafrika oder Südamerika importiert, werden gereinigt und geröstet. Danach werden die Kaffeebohnen fein gemahlen, bis eine flüssige Masse entsteht, das ist die Kakaomasse. Ne? Das ist eigentlich Rohmaterial für Schokolade. Eigentlich noch völlig ungenießbar, weil diese dunkle Flüssigkeit sehr, sehr bitter ist. In diese Kakaomasse wird dann deswegen noch Zucker hinzugefügt, Milchpulver, Kakaobutter beigemischt. Das Gute wird gemixt und in einem Walzwerk zu ganz feiner, flüssiger Schokolade gepresst. Wunderbar, denkt man, jetzt ist die Sache fertig. Nein, noch lange nicht. Diese Schokolade ist immer noch bitter. Und dann kommt in der Weiterverarbeitung der nächste Schritt. Die Masse wird jetzt erwärmt, in einem speziellen Rührwerk hin und her gewalzt. Kongschieren nennt man das Fachbegriff. stundenlang, und da entweichen diese Bitterstoffe langsam auf der Oberfläche. Und je länger man das macht, desto besser wird die Qualität der Schokolade. Seit ich das weiß, esse ich sie viel bewusster. Viel bewusster. Diese Schokolade bekommt ihren zarten Schmelz, je länger man die Masse konchiert. Und ich sag mal, das ist so ähnlich wie bei diesem Volk, das da bemerkt, wir sind schuldig geworden vor Gott. Sie merken, in Kapitel 9 wird das ganz, ganz stark betont, wie sie Schuld auch bekennen, die ihnen bewusst geworden ist. Und das macht Gott ja auch in unserem Leben. Er will diese Bitterstoffe, die entstehen in unserem Leben, einfach durch das Leben, durch das, dass wir hier sind auf dieser Welt und weil es so in uns steckt, will er sie entfernen. Und das macht er manchmal durch viel Bewegung in unserem Leben. Selten erkennen wir diese Bitterstoffe, Schulden in unserem Leben von alleine. Meistens ist eine Krise da oder es kommt jemand in mein Mensch, der in mein Leben, ein Mensch, der das ein Stück weit durch eine Bemerkung erschüttert. Gott hat ganz unterschiedliche Mittel, uns zu zeigen, dass da Bitterstoffe in unserem Leben sind, die nicht nur unser Leben bitter machen, sondern das auch der Menschen um uns herum. Und die Freude kann dann durchdringen. Ich kenne keine größere Freude, als wenn man Schuld mal bekennt vor Gott und Menschen und befreit weitergeht durchs Leben. Und das erleben wir hier. Deswegen ist diese Freude, ich habe gesagt, vier Vitaminspritzen, ist diese Freude so durchdringend hier bei dieser Geschichte. Die feiern wirklich nach eine ganze Woche Gottes Größe, ihre Befreiung, ihre Erlösung von Schuld und so weiter. Das ganze Laubhüttenfest dient dazu, sich bewusst zu machen, wir gehören zu einem großen Gott, der in unser Leben eingreifen kann und es freisetzen kann. Erinnern wir uns noch an die 7 Tipps am Anfang, wie die tägliche Freude vermiest wird. Unser Predigttext hat uns heute 4 Dinge genannt, die wir noch hinzufügen können, wie man sich auf jeden Fall die tägliche Freude am Herrn vermiest. Erstens, lass die Bibel, Gottes Wort, einfach links liegen oder in deinem Schrank stehen. Zweitens, ignoriere, dass du aus der Gnade und Vergebung lebst. Bekenne die Macht und Größe deines Gottes nicht, weder persönlich noch in der Gemeinschaft von anderen Christen. Drittens. Und viertens, kläre Schuld in deinem Leben nicht und lass Unvergebenes dein Leben verbittern. Trag den Mist über Jahre mit dir herum. 4 Ideen, um dir die Freude zu rauben. Ich hoffe, wir nehmen das genau andersrum mit. Lass die Bibel wieder zu etwas Besonderem werden in deinem Leben. Ignoriere nicht, dass du als Vergebener durch die Welt lebst. Bekenne die Macht und Größe deines Herrn alleine durch deine Haltung. Ich gehöre zu einem großen Gott. Und kläre Schuld in deinem Leben. Lass dir die Bitterstoffe von Gott nehmen. Und Freude wird dich neu erfüllen. Heute, morgen, in der Woche. Wenn wir uns wiedersehen, werden wir uns gegenseitig anstecken. Amen.